Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler und ich freue mich, Sie ganz herzlich wieder zu unserer heutigen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier zu unserer Sendung ja auch eingeladen, den ich vor einigen Wochen im Rahmen unserer Roundtable-Veranstaltungen in Frankfurt im Airport Club ja kennengelernt habe. Er war durch Kailit da auch eingeladen und wir haben ja immer sehr, sehr spannende Runden ja in Frankfurt mit tollen Unternehmern und Führungskräften, die auch natürlich viel zu erzählen haben. Und da ist mir genau dieser Herr ja richtig ins Auge ja gestochen. Und weil er A, eine sehr, sehr charismatische Persönlichkeit ist, und B, mit allem, was er gesagt hat, wurde mir immer klarer, dieser Mann, der hat wirklich was zu erzählen und der hat auch ein Lebenswerk ja vollbracht. Und da habe ich ihn gleich danach gefragt, ja, ob er denn mal bereit wäre, ja, sein Wissen auch zu teilen und über seine Erfahrungen auch in unserem Podcast mal zu sprechen. Und das hat er auch spontan zugesagt. Ja, und von daher bin ich da natürlich sehr, sehr dankbar darüber. Und zwar, wir sprechen über Jürgen Scheider. Jürgen Scheider hat im Lebensmittelhandel in einem Konzern auch tätig, nämlich bei der Rewe, eine grandiose Managementleistung vollbracht, ja, in den letzten Jahren. Darüber wird er gleich berichten. Und ich habe mir auch viele Fragen dazu natürlich auch schon überlegt. Und ich möchte natürlich auch, damit es da keine Missverständnisse gibt, auch klarstellen, die Rewe ist keiner unserer Klienten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich leider sagen soll oder leider nicht. Also die Rewe hat auf jeden Fall auch ohne uns in den letzten Jahren eine Menge Positives bewirkt, was mich natürlich immer auch sehr, sehr glücklich macht und erfreut, wenn Unternehmen sich da positiv auch entwickeln und gestalten. Und darüber möchte ich heute mit Jürgen Scheider reden. Und da wünsche ich Ihnen viel Spaß bei unserer heutigen Ausgabe und ganz, ganz vielen Input und viele Impulse für Sie.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
So, lieber Jürgen, herzlich willkommen ja zu unserem heutigen Podcast-Wodcast. Und ich habe dich eben schon mit ganz großen Vorschusslorbeeren in unserer Sendung hier auch angekündigt. Und ich sage natürlich erstmal danke, dass du dir die Zeit ja genommen hast. Wir haben uns ja erst einmal kurz getroffen und kennengelernt, aber wir hatten schon an dem Abend sehr intensive und sehr schöne Gespräche, wo ich gesagt habe, das sollten wir heute auf jeden Fall ja mal weiterführen. Und deswegen, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, möchte ich dich natürlich erstmal bitten, dass du dich mal vorstellst. Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Ja, wobei ich habe die Befürchtung, wenn du deine Lebensgeschichte erzählst, müssen wir uns heute schon Gedanken machen über die zweite, dritte und vierte Folge. Von daher, dann erstmal, hier sei das Wort. Ja, und wer bist du?
Ja, Andreas, erstmal lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Jürgen Scheider. Ich bin bis zum 30.06. der verantwortliche Manager gewesen hier der Rewe Region Mitte in Hessen. Das sind circa 550 Supermärkte, die aus dem Haus betreut werden. Und wir haben so das Einzugsgebiet Hessen, ein bisschen Rheinland-Pfalz, ein bisschen Bayern, ein bisschen Nordrhein-Westfalen. Und Beschäftigten am Schluss jetzt in dieser Region, das ist eine von sechs Regionen in Deutschland, 26.000 Mitarbeiter. Wir kamen mal 2006, wo ich die Führung übernommen habe, von 12.500 Mitarbeitern und haben das in 17 Jahren jetzt auf diese 26.000 Mitarbeiter gesteigert und haben unseren Umsatz von 1,8 Milliarden auf 5 Milliarden gesteigert in diesen 17 Jahren. Und ja, das hört sich natürlich auch wahnsinnig an. Und ich kann aber zunächst nochmal zurückgeben, dass dieses Roundtable-Dinner war wirklich eine tolle Veranstaltung, aber du bist mir halt auch ins Auge gefallen, weil du ein sehr offener Mensch bist, wirklich sehr positiv rüberkamst. Und das hat mich wirklich gefreut, dass wir uns kennenlernen durften. Und von daher gesehen freue ich mich natürlich jetzt auch, da ein bisschen was drüber zu erzählen. Ne? Wenn ich mal so zurückgehe, dann sind das jetzt für mich 41 Jahre Rewe, die ich hinter mir habe. Ich bin eigentlich jetzt im 42. Jahr. Und habe irgendwann mal ziemlich klein angefangen, fast sagen an der Flaschenkasse. Und habe dann innerhalb von 25 Jahren 16 Positionen durchlaufen. Das heißt, von der Flaschenkasse über das ganze Management bis dahin, dass ich vor 17 Jahren dann die Region auch als Regionsleiter übernommen habe. Also ein wahnsinnig langer Weg, aber er war sehr, abwechslungsreicher. Ich habe manche Funktionen, also Bezirksleiter und Marktleiter, war ich die längste Zeit jeweils mit fast 5 Jahren. Die restlichen Abteilungen, ob das dann im Innendienst war oder in der Assistenz, die habe ich maximal immer nur ein Jahr betreut. Ich habe dann auch meine Management-Ausbildung in St. Gallen bei Malik nachgeholt im Prinzip, habe mich da auch ein bisschen darauf vorbereitet. Das hat mir sehr viel gebracht. Muss auch sagen, das Seminar war über ein Jahr gegangen und wir waren unter anderem in Verona gewesen, hatten da ein Hotel eingemietet. Und es waren wirklich so 15 Personen, die aus der ganzen Welt zusammengewürfelt waren und wir hatten dann ein eigenes Hotel angemietet, dann bekommen und das war also wirklich, da war viel gelernt dort. Das muss man wirklich sagen, das hat mir auch mein ganzes Leben viel, viel gebracht.
Du hast ja jetzt schon das ein oder andere Stichwort schon gleich auch reingebracht, warum wir natürlich auch an dem Abend in Frankfurt das ein oder andere Mal natürlich schon intensiv schmunzeln mussten, um es mal so auszudrücken, weil ich ja auch in meinem Vortrag mich ganz stark ja auf das beziehe, was ich von Malik ja auch gelernt habe und vom NZSG ja auch mitgenommen habe. Und von daher fand ich es natürlich sehr, sehr spannend, ja, dass wir da in gleichen Management-Theorien sozusagen ja auch erstmal unterwegs sind. Das war ja auch gleich das, wo wir gesagt haben, da wie wir unsere Systematik aufsetzen, hast du auch viel wiedergefunden. Und jetzt interessiert mich natürlich sehr, ich meine, wir haben ja auch durchaus größere Klienten auch, aber einen Konzern in der Größenordnung, mit der extrem hohen Anzahl von Mitarbeitern, mit den Standorten und so weiter, in der Vehemenz, in der Größe, kann ich natürlich bis jetzt nicht, muss ich sagen, zu meinem Erfahrungsschatz auch zählen. Ja, und deswegen interessiert mich natürlich sehr, was ihr davon auch bei Rewe ja auch umsetzen konntet und wie weit das natürlich auch zu eurem Erfolg beigetragen hat, ja. Aber vielleicht, bevor wir da reingehen, Jürgen, nochmal, du bist im Rewe-Konzern ja groß geworden, ja. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig nachrechne, hast du mit 12 Jahren bei Rewe angefangen und bist da schon früh an den Start gegangen. Aber wie war so dein Ausbildungswerdegang? Also hast du vorher irgendwie was studiert, bevor du dann Malik gemacht hast, oder wie bist du da rein, ja, gekommen?
Ich habe also nicht bei der Rewe gelernt, sondern ich habe da als Aushilfe mal gearbeitet, habe aber meine Lehre dann in einem Kaufhaus absolviert, in einer Lebensmittelabteilung bei Horten, und zwar in einem Feinkostladen. Mhm. Das war damals schon 2000 Quadratmeter großer Laden, das muss ich euch vorstellen, am 1.9.77 habe ich da angefangen.
In Frankfurt?
In Wiesbaden.
In Wiesbaden.
Mhm. Ja, kann man heute nicht mehr vergleichen, das Kaufhaus mit damals, aber es war wirklich eine total coole Ausbildung. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten alle Feinkostspezialitäten in dem Haus gehabt. Wir haben innerbetrieblichen Unterricht bekommen in Warenkunde, was ja heute in der Berufsschule schon gar nicht mehr unterrichtet wird, weil ja die Schüler, die da zusammensitzen, ja gar nicht mehr nur aus dem Lebensmittelhandel kommen. Also wird Warenkunde gar nicht mehr unterrichtet in der Berufsschulklasse, was absolut eigentlich ein Fehler ist aus meiner Sicht. Und wir haben das aber einmal in der Berufsschule gehabt, hatten es aber auch innerbetrieblich gehabt. Wir haben eine eigene Ausbildungsabteilung dort gehabt und haben wirklich viel über die Produkte gelernt, wo sie herkommen, die Zusammensetzung. Das hat mir mein ganzes Leben lang eigentlich geholfen. Diese Feinkost, die wir dort produziert und verkauft haben, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man in der Zigarettenabteilung oder in der Schreibwarenabteilung arbeitet, wenn man dann Tabakwaren verkauft, dass man dann erklärt bekommt, wie eine Monte Cristo gerollt wird und wie die verarbeitet wird. Also man hat in dieser Ausbildung so viel lernen dürfen können, da bin ich mein ganzes Leben lang dankbar gewesen. Das hat mich mein ganzes Leben auch begleitet. Ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, auch dass diese Warenkunde heute nicht mehr so vermittelt wird. Wir machen es bei uns ja auch hier viel über Primus, über diese Schulungssysteme. Aber das live zu erleben und auch zu verkosten, wir haben teilweise halbe Schweine dahin gehabt, die haben wir dann selbst auseinandergenommen mit dem Chef. Ja, der hat uns das dann gezeigt. Also ich könnte ja heute noch eine Nuss auseinandernehmen, also einen Schinken vom Schwein mit der Oberunterschale Nuss und was alles drin ist. Also von daher gesehen, das hat mir mein ganzes Leben gebracht. Und dann bin ich nach dieser Ausbildung eigentlich zur Bundeswehr gegangen. Und dann ist was Fatales passiert, dann haben die Gelb-Blauen, die Lebensmittelabteilung, also ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, haben die Lebensmittelabteilung von dem Supermarkt übernommen. Und da war ich dann noch ein halbes Jahr und dann habe ich mich aber entschieden, da wegzugehen und bin dann zu Leibrand. Und da habe ich im Prinzip meine Karriere gestartet und habe ganz normal eine Marktleiterausbildung begonnen. Wobei ich dann von den Mengen her erstmal runterkommen musste. Ne? Wenn die dann Obst bestellt haben oder so, habe ich früher 3 Paletten Tomaten bestellt und die haben 3 Kisten bestellt. Ne? Also da musste man dann erstmal dieses Gefühl für bekommen. Das ist eine ganz andere Welt im Prinzip. Habe aber da auch kennengelernt, dass Menge immer über Menge geht. Ne? Also wenn man viel macht, kann man auch viel verkaufen. Wenn man 10 Kisten Blumen bestellt, kann man 9 verkaufen, eine wegwerfen. Man kann auch 2 bestellen und wirft auch eine halbe Kiste weg. Nur der Verlust bei den 9 Kisten ist nicht so hoch, wie weil die Prozente, die man bekommt dafür, wesentlich günstiger ist, dass man den Verlust auch tragen kann, ist viel einfacher. Also Masse verkauft Masse. Das habe ich dort gelernt und das war eigentlich auch immer mein Credo. Deswegen bin ich da immer ins Risiko gegangen und hatte viel Spaß und Freude daran. Und ich habe relativ schnell meinen Weg da gemacht. War nach einem halben Jahr, bin ich schon eingesetzt worden, habe Verredungen gemacht im Prinzip. Und dann habe ich ja, in Wiesbaden-Biebrich einen Laden, soll ich mal kommissionsweise übernehmen, weil der Marktchef, der da vorher drin war, wurde entlassen. Der war nicht so ganz, hat die Finger nicht so ganz bei sich gelassen, sage ich mal im Prinzip. Und das war so ein Laden, den ich eigentlich gar nicht mochte. Und ich wollte eigentlich auch nicht in diese Gegend. Das war nicht die allerbeste. Und da habe ich meinem Chef gesagt, also hier, ich gehe da mal hin, aber lang bleibe ich da nicht. Ne? Also nicht, dass du denkst, du kannst mich da vergraben und ich mache dann hier der Marktchef und ich räume euch die Hütte auf. Also ich habe es aufgeräumt. Ich bin nach 4 Jahren dann erst gegangen. Also es war doch nicht so, dass ich dann nur ein halbes Jahr blieb oder so. Habe aber da auch viel gelernt und bin danach in den zweitstärksten Markt oder stärksten Markt in Wiesbaden gegangen, die Moritzstraße. Das war so wirklich eine Knochenmühle, 400 Quadratmeter, kein Lager. Und da haben wir dann im Prinzip morgens, montagsmorgens stand ein Sattelschlepper mit Ware vor der Tür. Die wurde dann in den Laden reingeräumt, abends stand die leeren Container wieder draußen. Und das hast du gemacht und das war dann auch so ein bisschen das Sprungbrett für den Außendienst. Ja, und dann bin ich halt Obst- und Gemüse-Fachberater geworden, habe also für 20 Läden die Verantwortung übernommen, die Fachabteilung zu führen. Konnte natürlich da immer wieder mein Fachwissen, was ich hatte, immer wieder einsetzen, weil die Warenkunde, die ich gelernt hatte, hatte ich ja inne. Und im Kaufhaus gab es so viele Spezialitäten. Ich konnte den Leuten erstmal was Neues mitbringen, auch in der Markthalle was Neues mal kaufen, was die gar nicht kannten. Wir haben ganz neue Produkte dann in den Handel gebracht. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich Bezirksleiter übernommen. War dann BL, erst in Wiesbaden und dann bin ich nach Frankfurt gekommen. Dann war ich so ein bisschen in der Hot Volley da drin, habe hier rund um Bad Homburg alle Läden übernommen, wurde dann Gebietsverkaufsleiter. Dort hatte ich dann schon 100 Läden unter mir, hatte das ein Jahr gemacht, hatte so gesät und wollte eigentlich so ein bisschen ernten. Kam mein Chef wieder, hat gesagt, hier, nicht, dass du dich aufregst, machst wieder was Neues ab nächsten Jahr, du übernimmst jetzt den ganzen Laden. Und dann habe ich alle 319 Heilmärkte von Hessen übernommen. Was eine hehre Herausforderung war, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so wirtschaftlich gut dastanden. Ne?
Wann war das, Jürgen? Wann bist du in diese Aufgabe reingegangen?
86, 87 war das in etwa. Und da habe ich dann im Prinzip überlegt, wie machst du das? Ne? Also waren ein paar Läden dabei, die waren absolut desolat. Die waren noch nicht mal weiter zu betreiben. Ich habe sie erstmal in ein Portfolio eingebaut und da kann man dann wieder jetzt zurückgehen zu Malik auch ein Stück weit, wo man halt auch lernt, mit solchen Themen umzugehen. Wie geht man pragmatisch an solche Dinge ran? Nicht mit einer Aktionitis oder mit einer Hektik, sondern mit Überlegung. Und ich habe sie dann in 4 Cluster gebildet. Einfach habe gesagt, 1, 2, 3 und 4. 1 war derjenige, der in Ordnung war, hat gute Erträge geschrieben. 2 waren gute Erträge, aber es war was zu tun. 3 war so auf der Kippe, wo man gesagt hat, muss investieren. Wenn man investiert, bringt es was, kann man die wieder in die 2 bringen. Und die 4 waren klassische Schließungsläden. Und ich habe dann innerhalb von 6, 7 Jahren habe ich fast 65 Läden geschlossen im
Ach
Prinzip
ja.
und habe die anderen saniert damit. Ne? Wir haben dann wirklich ein ganz neues Konzept aufgelegt. Und ich war ja damals dann auch schon in Köln mit ansässig, mit meinen Kollegen in den anderen Regionen. Und wir haben ein neues Konzept. Wir haben eine Rundtheke, die hatte ich in Österreich gesehen, mit einer Bedienungstheke eingebaut. Und das war das Highlight. Und damit haben wir im Prinzip wieder neu durchgestartet, haben wieder Erträge gesichert und dann wurde auch wieder Expansion betrieben. Und somit haben wir dann eigentlich den HL wieder so wirtschaftlich hingekriegt. Aber wir haben keine Mitarbeiter entlassen. Das muss ich halt auch dazu sagen. Das war also kein Schließungsprogramm, wo man gesagt hat, also ich hatte den Antrag gestellt, mal ein gewisses Budget zu bekommen, um ein paar Läden frühzeitig zu schließen. Das war nicht so gut gewesen bei meinem damaligen Chef. Und der hat gesagt, löst das mal anders da. Also haben wir sie mit Mietvertragsende geschlossen und haben sie dann wirklich die Mitarbeiter in andere Läden umtransferiert, sodass dann immer wieder die Mitarbeiter blieben, aber die Läden, die nicht mehr wirklich tragbar waren, waren dann geschlossen und wurden dann an den Vermieter zurückgegeben. Und das habe ich dann so weit betrieben, bis dann halt die Zusammenlegung kam, HL und Minimal. Damals wurde ja HL weggenommen und es wurde alles unter Minimal geflaggt, relativ kurzfristig vor unserem eigentlichen Big Bang auf die Rewe. Also da hat sich in der Rewe damals auch viel getan, sodass ich dann zuständig war für HL und Minimal, habe die Assistenz von meinem Chef damals gemacht in Rosbach. Ja, und da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben, habe dann irgendwann das Ganze soweit gemanagt, hat auch alles funktioniert. Ich habe aber dann auch ein Angebot gekriegt von einem anderen Wettbewerber und war eigentlich schon drauf und dran wegzuspringen und habe gedacht, komm, machst was anderes, gehst mal in eine andere Region. Ich wollte in den Norden damals gehen, zu Famila. Und ja, war eigentlich auch soweit alles dingfest. Da kam dann mein damaliger Chef hier aus Rosbach wieder und hat gesagt, hier, Ich mache auch nicht mehr so lange, hier sind die Steigbügel, kannst den Laden auch irgendwann mal übernehmen, ist kein Problem. Wenn da ich gehe, dann ist das alles soweit. Da haben wir aber beide nicht daran gedacht, dass die Rewe-Strukturreform noch kommt und dass Rewe, das Corband und HL oder damals Minimal dann halt zusammen fusioniert und dass es dann im Prinzip alles unter Rewe firmiert. Und das war zu dem Zeitpunkt. Und dann kam allerdings wieder ein Chef, der von Rewe kam. Und dann war ich doch wieder in der zweiten Reihe. Dann habe ich da noch die Assistenz gemacht über ein Jahr. Und nach dem Jahr kam dann mein damaliger Chef, der Stefan Fahndl, der hat dann gesagt, hier, wir haben eine Veränderung. Wie sieht's aus? Willst du den Laden übernehmen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt. Und da bin ich dann 2006 eingestiegen am 1.10. und habe dann im Prinzip 17 Jahre lang jetzt die Rewe-Region Mitte geführt und ja, kann schon sagen, auch erfolgreich vorangetragen. Ne?
Ja, sag noch mal die Key Facts. Du hast ja gerade so ein bisschen gesagt. Ja, wo bist du eingestiegen und was ist jetzt bis zum heutigen Tag sozusagen dabei rausgekommen? Also man muss sich diese Zahlen wirklich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wie viele Mitarbeiter, wie viele Standorte, wie viel Umsatz hast du jetzt ja zum Ende ja verantwortet?
Wir haben zum Start waren wir drinnen mit einem Umsatz von 1,86 Milliarden. Das war der in 2010. Und wir sind jetzt rausgegangen bei knapp 5 Milliarden. Und Mitarbeiter hatten wir damals 12.500. Und wir haben 26.000 jetzt am 30.06. gehabt. Und die Besonderheit, auch warum der Umsatz so gestiegen ist, hing natürlich auch ein Stück weit mit den Ladenöffnungszeiten zusammen. Wir haben ja damals relativ kurzfristig die Möglichkeit gehabt, den langen Donnerstag zu erproben. Das haben wir gemacht, sehr erfolgreich. Und dann kam ja die Legalisierung, dass wir gesagt haben, wir können alle Läden öffnen. Und dann durfte ja bis 22 respektive 24 Uhr in Hessen die Läden alle aufbleiben. Und ich habe damals wirklich mit unserem Betriebsrat zusammengesessen und habe gesagt, was machen wir? Da habe ich gesagt, also wenn wir Durchsatz haben wollen und wirklich mit der Schlagkraft angehen, müssen wir alle Regiemärkte bis 22 Uhr öffnen. Und das haben wir wirklich getan. Also wir haben wirklich ins Blaue hinein die Mitarbeiter eingestellt, weil der Betriebsrat gesagt hat, okay, wenn wir länger aufmachen, dann brauchen wir auch mehr Mitarbeiter. Und ich habe gesagt, wir machen alle Läden auf. Commitment mit Betriebsrat und mir. Und ich habe dann irgendwann in so einer Sitzung beim Betriebsrat mal gesagt, also Leute, wenn das Ding in die Hose geht, war das ja wahrscheinlich die kürzeste Amtszeit eines Regionsleiters, der je seine Arbeit aufgenommen hatte. Aber das Ding ist durchgestartet, wie nicht mehr normal. Und wir haben bis heute aufgrund dieser Stabilität, dass wir 22 Uhr, 21 Uhr haben, die Verbindlichkeit bei den Kunden, dass sie sagen, wenn du abends einkaufen gehen willst, musst du zu Rewe gehen. Und die haben auch offen. Ne? Und wir haben immer eins gemacht, wir haben immer geguckt, dass wir das auch beibehalten haben. Ne? Wir checken zwar die Umsätze, wir gucken immer, was ist abends ab 21 Uhr, 22, 23, 23:30 Uhr. Und wenn sich Märkte herauskristallisieren, die da nicht mehr diese Akzeptanz haben beim Kunden, dann gehen wir auch in die Öffnungszeiten zurück. Weil ich immer gefragt war, ah, du machst ja nur die Läden auf, um andere zu vertreiben und so. Ich meine, es kostet alles Geld, man darf das nicht vergessen. Die Personalkosten müssen alle bezahlt werden, das Geld muss verdient werden. Und wir werden den Teufel tun, da Läden aufzulassen, wo wir keine Rendite dann am Schluss haben. Ne?
Jürgen, du hast, wenn du die Zahlen nochmal sagst, ich möchte nur nochmal die Standortzahl nochmal bewusst machen. Also 5 Milliarden Umsatz, 26.000 Mitarbeiter. Und wie viele Standorte gehörten zu deiner Struktur jetzt dazu?
550 Rewe-Märkte, dazu waren 200 Getränkemärkte und wir haben ca. 100 Nahkauf-Rotläden noch dabei gehabt. Nahkauf-Rot sind Märkte, die in der eigenen Regie geführt werden. Also der Kaufmann hat die Verantwortung komplett bei sich und wir haben Warenbelieferungsvertrag mit ihm und wir beraten ihn halt auch mit unserem Außendienst.
Also wenn man jetzt das mal reflektiert, wenn man sagt 850 Betriebsstätten, ja ungefähr, ja die Mitarbeiteranzahl und der Umsatz, der zu verantworten ist. Und das ist ja schon ein riesen, riesen Kreuzfahrtschiff, um es mal ganz ja vorsichtig auszudrücken. Und ich meine, wir haben ja nun auch die ein oder anderen Handelsunternehmen, auch über viele Standorte im Autohandel, im Möbelhandel und so weiter, die wir ja auch begleiten. Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, in dieser Summe, wie gesagt, ich sage jetzt mal fast 1000 Standorte, ja, da zu führen, zu managen. Und jetzt kommt ja auch dazu, das muss man ja auch ganz klar sagen, in einem ganz entspannten Marktumfeld. Also du hast ja kaum eine Wettbewerbssituation gehabt, also du konntest ja entspannt auch wachsen. wachsen und musstest dich da nicht groß mit dem Wettbewerb auseinandersetzen. Ein Scherz beiseite. Ich glaube, der Lebensmittelhandel, wenn man sich mal intensiv und bewusst damit beschäftigt, ja, ist sicherlich einer der krassesten, ja, Marktwettbewerbssituationen mit den professionellsten Wettbewerbern auch. Und ich denke, die Marken sind den meisten ja bekannt. Man kann ja selber auch mal reflektieren, wo geht man hin einkaufen? Und ich meine, wenn man sieht, auch wie unsere Discounter sich transformiert haben in den letzten Jahren und auch spannend, was du dazu sagst. Ja, also wenn man so die Neupositionierung von Lidl, von Aldi, ja, und so weiter da reflektiert, da hat ja Rewe sicherlich auch einen Einfluss darauf gehabt, auch ja, als Wettbewerber und umgedreht. Oder auch Edeka, ja, und ja, also wie war das möglich, ja, Jürgen? Also lass uns bitte mal daran teilhaben, wie war das möglich, dass du mit diesen Rahmenbedingungen in diesem Umfeld, ja, da so extrem wachsen konntest, also mit einer Verdopplung der Mitarbeiterzahl. Und ich meine, wir können ja nachher gleich nochmal darüber sprechen, das Thema Fachkräftemangel und Arbeitgebermarke, ja, und so weiter. Also die Themen, die ja nun alle im Moment haben und alle reiten. Und ich meine, ihr müsst 26.000 Mitarbeiter haben, damit eure Läden funktionieren. Wie geht das? Also deswegen, ich würde jetzt erst gerne nochmal kurz zurückblicken. Was sind, wenn du so jetzt darauf schaust, Metaebene einnimmst, was waren deine entscheidenden Faktoren für dieses Wachstum in diesem wirklich mega hart umkämpften Markt?
Ja, es ist wirklich eines der härtesten Märkte, der Lebensmitteleinzelhandel, weil die Renditen sind ja auch nicht so groß. Und du weißt ja selbst, dass wir hier in Deutschland mit 50% Discount belegt sind. Das heißt, der Preis spielt immer eine Rolle. Und als Vollversorger bist du nie immer der Günstigste. Das kannst du auch nicht sein. Und somit musst du schon immer andere Leistungen hervorheben, damit der Kunde zu dir einkaufen geht. Was ich immer berücksichtigt habe, sind zwei Faktoren. Dann können wir später nochmal dazu übergehen. Ist einmal der Mitarbeiter, der Mensch, wie man ihn behandelt, wie man mit ihm umgeht und wie man zu ihm steht. Das ist eine der wichtigsten Faktoren. Das habe ich mein ganzes Leben immer beibehalten. Ich sage immer, wenn man früher mit der Reinemacher-Frau gesprochen hat, dann sollte man, wenn man oben im Chefsessel sitzt, das nicht mehr tun, sondern man sollte immer weiterhin freundlich grüßen und ein Ohr dafür haben. Und genauso wichtig ist aus meiner Sicht die Connection halt in die Investorenwelt hinein. In vielen Standorten in Frankfurt habe ich schon Mietverträge unterschrieben, da waren die Standorte noch gar nicht publik, weil die Investoren zu mir kamen und mich angerufen haben, haben mich gefragt, ob ich daran interessiert bin. Und da zählt halt auch ein Wort. Ne? Also wenn man da immer ehrlich ist und steht zu seinem Wort, wenn man sagt, man macht das, dann macht man das und kippt nicht irgendwie um, dann haben die Investoren auch Freude dran. Und wir haben viele Investoren in Frankfurt, die haben nur mit der Rewe Standorte gemacht, die haben gar keine anderen Standorte gemacht. Und die haben mir über WhatsApp Dinge zugeschickt, da habe ich mir die Expertise am Wochenende angeguckt, habe denen montags eine Rückmeldung gegeben und dann haben wir den Mietvertrag aufgesetzt. Ne? Mhm. Und diese Verbindlichkeiten, nehmen wir mal Frankfurt, der Riedberg. Ja? Riedberg gehört zu Karlbach. Karlbach war eigentlich, ja, das ist der heutige Riedberg sozusagen, hatte damals 3000 Einwohner gehabt und da habe ich eine Zeitung gelesen, weil ich da mein Büro hatte in Karlbach. Da stand dann da, Riedberg wird neu erschlossen, 25.000 Menschen sollen dahin. Hat jeder gelacht im Prinzip. Ich habe mich erstmal auf die Socken gemacht, habe gesagt, wo sollen denn da Lebensmitteleinzelhandelsflächen entstehen? Und habe im Prinzip Mietverträge unterschrieben. Ja? Und dann kam natürlich, was kommen musste, die Analyse zurück. Und die Analyse sagte, nee, wohnt doch gar keiner, machen wir nicht. Ne? Und ich habe mich dann aber durchgesetzt und habe heute in Frankfurt am Riedberg zum Beispiel einen Supermarkt, der also echt eine Bombe ist, im Prinzip super gut funktioniert. Aber ich musste den zu einem Zeitpunkt unterschreiben, wo ich mir nicht vorstellen konnte, neben diesen Bäumen und Wald und Wiese, was da war, wie das Ganze entwickeln. Ich wusste nur, es kommt irgendwann eine Bahnstation hin, es wird mitten im Pudding sein und der Mietpreis war noch einigermaßen in Ordnung. Und dann habe ich die Mietverträge unterschrieben, auch in Frankfurt. Europaallee bin ich entlang gefahren mit meinem damaligen Expansionisten. Der hat mir die Standorte vorgestellt, da war nichts. Ja, da waren Bahngleise, stillgelegte Gleise im Prinzip. Und ich habe gesagt, den machen wir und den machen wir. Also no risk, no fun. Also da musste man wirklich schon ein bisschen in die Vorleistung gehen. Aber die Investoren, die haben das gesehen und haben dann gesagt, okay, mit dem kannst du Geschäfte machen und er steht zu seinem Wort. Und so konnte man das dann auch wirklich bis zu 100 Märkten jetzt in Frankfurt schaffen. Ne? Dass wir mit Vororten haben wir fast 100 Rewe-Märkte und viele von denen haben Mietverträge von 50 Jahren und länger mit uns. Ne? Das ist natürlich für einen Vermieter auch sehr potent, wenn der sagt, naja, der hat mir nie den Mietvertrag gekündigt. Es gibt immer mal Mietvertragsverhandlungen, wenn Optionen auslaufen oder so. Aber da muss man immer fair miteinander umgehen. Und das ist, glaube ich, eine Partnerschaft ist, wenn beide sagen, wir gehen fair miteinander um. Und wenn beide sagen, jeder, dass es nicht der beste Deal war, dann war es ein guter Deal gewesen für beide. Und das ist, was es, glaube ich, ausmacht. Und da muss man einfach dran arbeiten. Und die Verlässlichkeit, das ist ganz wichtig.
Okay, also das heißt Erfolgsfaktor Standort.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann, du hast eben schon mal so ein bisschen was anklingen lassen, da würde ich auch gerne nochmal drauf reflektieren, aus Kundensicht ja auch, also ja, Rewe war für mich so der Erste, der ganz intensiv in dieses Thema Dienstleistung, Herzlichkeit in der Dienstleistung eingegangen ist. Also aus meiner Sicht, du kannst mich gerne korrigieren, habe ich das von Rewe viel früher wahrgenommen, als ich es von Edeka ja wahrgenommen habe. Also Edeka ist ja erst so danach aus meiner Sicht so ein bisschen da drauf gesprungen. Also wenn du die freundlichsten Mitarbeiter treffen möchtest, die dir die Tüte zum Auto tragen, die dir beim Einpacken helfen und so weiter, dann musst du zu Rewe gehen. Ja, war das so? Also war das eine Erfolgsstrategie, die ihr gefahren habt, als Erster auch in dem Bereich oder habe ich das verkehrt wahrgenommen?
Nee, da gab es viele Projekte, also viele Programme auch. Das war ja, einmal im Obst und Gemüse haben wir Projekte gehabt, wo wir gesagt haben, die Freundlichkeit, beste Frische zum Beispiel, im Service haben wir das gemacht. Wir haben Mitarbeiterschulungen gemacht. Wir haben in Wetzlar, habe ich mit dem Detlef die Soest, haben wir 4000 Mitarbeiter auf Obst und Gemüse eingeschworen. Ja. Ich habe jetzt hier im letzten Jahr, habe ich noch, oder diesem Anfang des Jahres, haben wir fast 1500 Service-Mitarbeiter zusammengeholt in ein Main-Kongress-Center nach Wiesbaden und haben die motiviert und haben gesagt, was wichtig ist. Ne? Weil wir einfach sagen, Obst und Gemüse Service, das ist die Leistung, wo der Kunde wirklich unheimlichen Fefel drauflegt, dass die Frische stimmt, dass die Beratung stimmt. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn du mit dem Preis nicht der Beste sein kannst, weil das einfach nicht funktioniert, du musst dir die Mitarbeiter und die Ausbildung auch bezahlen, dann musst du dir überlegen, wo kannst du punkten. Ne? Und das ist dann halt, das geht halt dann über den Mitarbeiter. Und du glaubst es nicht, wie die Kunden ein Gespür dafür haben, ob ein gutes Klima in einem Markt ist oder nicht so gutes Klima im Markt. Das kriegen die komplett mit, ne? Oder wie freundlich die Leute sind. Und wir haben oftmals auch, wenn ein Marktchef ein guter Typ ist, der sich wirklich gut auskennt, dann haben wir oft die Situation auch, dass wenn der in den anderen Laden geht, adaptiert er das automatisch in den nächsten Laden. Ne? Wir machen Best Practice, wo wir sagen, wer hat gute Führungsinstrumente, wer hat gute Abteilungen, wer beschäftigt sich mit Sortimenten, Frische, mit Convenience. Wir waren zum Beispiel diejenigen, diese frische Convenience, Salatwasser, heiße Theke, das habe ich in alle Märkte, habe ich das reingetragen, habe überall das Fleischkäsebrötchen für 1 Euro verkauft. Jeder sagt, warum machst du denn so billig, machst du teurer? Nein, ich wollte die Frequenz an die Theke erhöhen. Also man muss da sich auch kreative Ideen einfallen lassen, um dann am Schluss auch wirklich die Leute zu begeistern und wie du das schon sagst, ne? Nur der Markt schläft halt nicht. Ne? Und du hast es ja eben auch schon gesagt, warum ist denn heute ein Discount der Lidl oder der Aldi fast einem Supermarkt sehr nah? Weil er gemerkt hat, dass die großen Supermärkte, das sind wir und die Gelb-Blauen auch nicht weiter weg. Da sage ich auch immer, die machen auch keinen schlechten Job im Prinzip. Aber man muss einfach eins sagen, das haben die alles abgekupfert. Wenn man früher bei Aldi war und man hat einen 70-jährigen Opa gefragt, im Aldi, sag mal was zu Aldi, sagt er billig. Ne? Wenn man heute reingeht, verzetteln sie sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, weil sie sehr, sehr viel Serviceleistung anbieten wollen. Und die muss halt auch bezahlt werden dann am Schluss. Ne? Aber sie haben halt auch gemerkt, mit ihrem klassischen Konzept, das alte Hard-Discount-Geschäft hat auch nicht mehr funktioniert. Und wir alle, der ganze Handel, guckt sich ja die GfK-Zahlen an. Und die GfK-Zahlen sind ja 30.000 Haushalte, die gemessen werden, wo die genau niederlegen, für was sie ihr Geld ausgeben. Man sieht sofort Käuferverhalten, der geht nicht mehr da einkaufen, der geht jetzt dort einkaufen. Und das kann man alles ganz genau sehen. Und das guckt sich jeder an. Und dann sieht man auch im Benchmark, welcher Supermarkt entwickelt sich am besten. Und der ganz oben steht, der wird immer sehr genau unter die Lupe genommen. Und dann Sampling-Aktionen, Sammelaktionen, Fußballbilder, die ganze Treueaktion, was es gibt, Handtücher, wird alles kopiert im Prinzip. Mhm. Deswegen, wenn du heute einen Supermarkt neu baust, dann brauchst du normalerweise 7 Monate, dann kann der kopiert werden im Prinzip. Mhm. Also das macht ein anderer, aber der baut die 1:1 nach, wie wir in Edelsbach damals unseren Supermarkt 8.000 Quadratmeter Verkaufsfläche als neues Konzept gemacht haben. Da haben wir 7 Monate später haben wir den nächsten Laden gefunden, der ähnliche Elemente von uns in Edelsbach hatte, der in seinem Markt drin gehabt. Ne? Also du wirst relativ schnell kopiert. Du bist halt gläsern.
Ja, ganz klar. Also ich finde es halt auch spannend, ja, du hast es ja eben auch gesagt, ja, dass ihr ja in euren strategischen Erfolgspositionen, also ihr wart die Obst- und Frische-Theke da als eure strategische Erfolgsposition hattet. Und das stimmt, das hat man als Erster auch wahrgenommen. Das weiß ich auch noch, ja, zu der Zeit, dass wir gesagt haben, wenn wir frisches Obst oder frisches Gemüse kaufen, dann gehen wir zu Rewe. Ja. Und das ja heute dann zum Beispiel, ich kann es ja nur von außen so kommunizieren, also bin da einfach auch Kunde, ja, in den unterschiedlichen Märkten, dass Lidl ja genau das für sich aktiv jetzt ja in Anspruch nimmt. Euch hat er attackiert, ja, sogar mit Werbung, mit Vergleichen der Werbung attackiert. Wenn du das frischeste Obst willst, dann geht man durch den Rewe-Markt durch, geht hinten wieder raus und geht beim Lidl-Markt rein. Ja, also das ist ja in Deutschland Dinge, die wir ja bisher, vergleichende Werbung und sowas, die wir ja gar nicht kannten. In Amerika ja gang und gäbe, aber bei uns ja neu. Und ich habe das, musste echt lachen, wo ich das gesehen habe, dass Lidl da wirklich so offensiv attackiert.
Also es gibt immer mal so ein paar Einschläge, sage ich mal, von allen irgendwo, dass man immer mal so eine Werbung setzt, die da auch so eine Wirkung hat dann im Prinzip. Ne? Aber man merkt halt auch, dass die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen. Deswegen ist ja auch für uns dieses Thema Regionalität sehr wichtig. Ne? Viele reden ja über Regionalität, aber was ist regional? Ne? Wenn ein Produkt aus Deutschland kommt, ist es dann regional oder ist es hier wie die geprüfte Qualität aus Hessen, Ware, die wirklich aus Hessen ist, die in Hessen hergestellt ist, verarbeitet und auch dann in der Regel auch in Hessen verkauft wird, mit dem Siegel, wo ich dann genau weiß, diese Produkte haben eine genaue Prüfung, die werden zertifiziert bzw. überprüft, wo werden sie hergestellt, wer verarbeitet sie und bekommen dann diese Siegel. Und das tun wir natürlich in unseren Supermärkten dann auch besonders herausstellen mit einer Regionalplatzierung, wo wir dann diese Produkte dem Kunden besonders anbieten, damit der Kunde auch sieht, dass es regional ist. Die anderen großen Discounter, sage ich mal, die sind auch regional, aber die kriegen dann ihr Schweinefleisch aus Niedersachsen oder sonst woher aus Deutschland. Unser Schweinefleisch hier in Hessen, in den Rewe-Märkten, in den Bedientheken, ist extra auch ausgezeichnet. Das sind jetzt knapp 300 Märkte. Die haben das Schweinefleisch aus Hessen. Das ist wirklich Schweine aus Hessen, die wir vorher nicht hatten. Die haben wir in den letzten 2,5 Jahren haben wir da dran gekämpft, sodass die Regionalität wieder Einzug erhält. Aber der Kunde auch wirklich verlässlich darauf sagen kann, das ist wirklich Ware, die um die Ecke bei mir kommt. Okay. Oder die Erzeuger wie Erdbeeren, Spargel, diese ganzen Dinge kommen entweder über den Landmarkt oder über die geprüfte Qualität aus Hessen oder Bio aus Hessen, im Prinzip bei uns in die Supermärkte. Und der Verbraucher kann sich 100% darauf verlassen, dass es Ware ist, die im Umfeld auch angebaut worden ist. Um da auch wieder halt diese Möglichkeit zu schaffen, den Kunden auch zu signalisieren, bei uns kriegst du A, Frische und B, kriegst du aber auch Qualität.
Jürgen, ich würde natürlich gern gleich nochmal so ein bisschen auch über das Thema Führung, ja, und Kultur auch bei Rewe reden, weil das natürlich das auch die Themen sind, die unsere Hörenden auch natürlich massiv interessieren ja auch. Aber eins brennt mir vorher noch so ein bisschen als Frage unter den Nägeln. Ich finde es ganz spannend. Ihr habt ja natürlich da genaueste Untersuchungen darüber, deswegen vielleicht mal eine Aussage dazu oder eine Erklärung von dir dazu. Wenn man jetzt, wie viel eurer Kunden oder auch grundsätzlich der Kunden, die im Lebensmittelhandel da auch einkaufen, ja, sind quasi Stammkunden. Also ist es so, dass man sagt, wenn man einen Kunden mal gewonnen hat, also einmal Rewe, immer Rewe, oder einmal dann, wir können jetzt ein paar andere Marken auch nennen, Edeka immer Edeka oder Lidl immer Lidl, Aldi immer Aldi. Oder ist es so, alle Marken, die ich jetzt nicht nenne, bitte um Vergebung, ja, aber ist es dann so, dass man sich quasi hauptsächlich für eine Marke entscheidet und da die Marke des Vertrauens sozusagen hat, oder sind die Leute da sehr flexibel? Also heute fahre ich mal zu Rewe, morgen fahre ich mal zu Edeka oder ich kaufe einen Teil bei Aldi und einen Teil kaufe ich bei Rewe. Also beschreibe uns mal so ein bisschen dieses Käuferverhalten, das würde mich total interessieren.
Ich hatte ja eben schon mal angedeutet gehabt, dass wir diese GfK-Zahlen haben. Und die GfK-Zahlen werden halt so ermittelt, dass wir wirklich wissen, wie viele Stammkäufer haben wir denn in unserem Haus. Ne? Und man misst das dann wirklich einmal im Jahr und dann sieht man genau, wie die Entwicklung zum Vorjahr war. Wir haben hier in der Region Mitte bei uns, das ist aber nur in unserer Region, haben wir einen Stammkäuferanteil von 21%. Das heißt, 21% der Käufer geben 21% im Prinzip von ihrem Einkauf bei uns als Stammkäufer aus. Das ist ein sehr hoher Wert und den messen wir ganz genau. Und dann schauen wir genau, was sind loyale Käufer, was sind Gelegenheitskäufer. Und so können wir eigentlich auch ablesen, wenn wir diese Gelegenheitskäufer haben, dass sie sehr stark halt nach Angeboten haschern. Die gucken da nach einem Cola, gucken da nach einem Kaffee. Und das sind nicht unsere Stammkunden. Aber die anderen, und das sind fast bei uns über 90%, die einkaufen gehen, die diesen Anteil ausgeben, über 21%. die sagen einfach, wir gehen zu Rewe einkaufen als Stammkäufer. Und das ist natürlich der wichtigste Kunde, weil wenn er so viel Geld da lässt, muss man ihn hegen und pflegen. Und das macht es eigentlich dann auch aus. Ne? Mit dieser Kundenklientel muss man dann arbeiten.
Okay. Und dann doch noch ein Punkt, bevor wir zur Führung und Kultur gehen. Wie wichtig ist für euch die Veränderung im Marketing? Also ist es für euch auch da? Also ich meine, ich habe jetzt gestern wieder, muss ich sagen, da bin ich auch mittlerweile gar nicht mehr so entspannt, wenn ich drei dicke Flyer von Handelsunternehmen da in mein Postfach geschmissen bekomme. Also wie weit hat sich das bei euch verändert? Also ist da auch, ist dieser Flyer nach wie vor das, was in die Haushalte rein muss, weil es wird ja noch viel in Lebensmittelhandel gemacht, oder ist der Online-Bereich auch schon viel stärker? Also wo sind da eure Kanäle?
Naja gut, wir haben zum 1.7. diesen Jahres unseren Handzettel abgeschafft. Der wird nicht mehr verteilt. Gibt es nur noch digital. Also gibt es über die App oder man kann über WhatsApp beantragen. Und wir sind eigentlich, das muss ich schon sagen, ein Konzern, der wirklich sehr, ich will uns da nicht selbst loben, aber führend ist, was dieses Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ja.
Okay, also weg
Wenn
mit der
ich,
Papierwerbung.
ja, die ist weg. Die ist komplett weg. Also wir machen nur noch Inseratswerbung oder übers Internet. Und da suchen wir halt die neuen medialen Kanäle, die es gibt, Social Media, die ganzen Dinge, wo wir wirklich die Dinge weiterbringen können und der Kunde trotzdem die Informationen über die Angebote kriegt. Wir haben so und so viel, wir wissen das ja, wie viele Handzettel wandern in die Mülltonne, die gar nicht gelesen werden. Manche werden nur drei
Komplett.
Sekunden angeschaut. Das sind ja alles Werte, die da auch irgendwie, man muss Wasser, Strom, Holz, also das ganze Thema, es ist ja wahnsinnig viel Ressourcen, die da auf der Strecke bleiben am Schluss. Und wir haben uns dann irgendwann entschieden zu sagen, der Handzettel wird abgeschafft und er wird ja nicht abgeschafft, sondern er ist ja noch da. Der Handzettel ist ja noch da, aber er ist nicht mehr in Papierform da. Ne? Und da muss man sagen, das war ja ähnlich mit der Plastiktüte. Die Plastiktüte haben wir ja auch als erster Konzern im Prinzip aus dem Handel genommen. Das war mit einer unserer stärksten, umsatzträchtigsten Artikel und auch ertragsträchtigsten Artikel. Also auch da sieht man, dass die Rewe da nicht nur auf Profit aus ist, sondern die sagt auch, wenn es nachhaltig ist, verzichten wir drauf und gehen auf Papiertüten. Ne? Haben wir dann getan.
Ich finde es, Jürgen, ich finde es sehr, sehr spannend, was du da sagst. Ja, ich habe ein großes Möbelhandelsunternehmen ja beraten über Jahre. Und der Möbelhandel ist ja nun auch einer der Branchen, die auch am meisten für Printwerbung auch ausgeben. Und ich habe die Summe dann gesehen, die da investiert haben pro Jahr, und habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ja, und ich habe natürlich, war mit einer meiner ersten Themen, die ich da aufs Tablett gebracht habe, warum die das nicht abschaffen. Ja, und dass das auch nicht mehr zeitgemäß ist aus meiner Sicht. Und dann haben sie mir erzählt, dass sie vor 2 Jahren, ja, haben sie die Printwerbung auch aufgrund einer Empfehlung einer Marketingagentur wirklich rausgenommen. Ja, und die Umsätze sind direkt danach eingebrochen. Ja, also es war wirklich direkt der Zusammenhang, der Flyer ging nicht mehr in die Haushalte und die Kundenfrequenz und der Umsatz ist extrem nach unten gegangen. Ihr habt jetzt auch gerade damit dann am 1.7. diesen Schritt gegangen. Auswirkungen, die man jetzt erkennen kann in den ersten Wochen?
Kann ich jetzt, weil ich jetzt im Thema nicht mehr so drinne bin, weil ich jetzt operative Geschäft abgegeben habe, kann ich so nicht sagen, aber was ich jetzt gehört habe, läuft das nach wie vor gut.
Das wäre schön zu hören. Also es würde zumindest meine Theorie, meine These bestätigen, ja, weil wir haben es ja in anderen Branchen auch eliminiert, schon in den letzten Jahren immer mehr. Und ich habe damit nur positive, ja, Erlebnisse gehabt. Und deswegen, wie gesagt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das auch so aus dem Lebensmittelhandel ja auch bestätigen kannst. Ja.
Ja gut, du siehst ja heute auch, wenn du mal auch Möbelwerbung, ne, was da alles drin hängt in so einem Prospekt. Da, was weiß ich, 15 Flyer mit Pommes frites mit Schnitzel und was weiß ich, was da alles drin ist. Ich meine, da ist ja auch viel Müll dabei. Ne? Also ich glaube, man könnte es vielleicht auch ein bisschen reduzieren und ein bisschen attraktiver machen. Das wäre so das, was mir davor schweben würde. Ich glaube schon, dass die Möbelhäuser vielleicht einen Impuls brauchen, damit die Leute wieder da gezielt hingehen. Oder da gibt es ja auch einige große Möbelhäuser, die da ein Oktoberfest machen und was weiß ich, frage ich mich immer, was hat das eigentlich noch mit Möbelhaus? Aber egal, es sind halt die Frequenzbringer, ne? Warum die Leute dann da hinfahren und dann trotzdem mal reingehen und eine Couch kaufen, lieber den Pommes frites oder den Popcorn, was draußen vor der Tür gibt. Aber sei es drum, ne? Aber worum es halt geht, ne? Wir müssen ja trotzdem auch, egal wie es ist, daran denken, dass wir mit unseren Ressourcen so umgehen, dass es am Schluss auch passt, ne? Und der Handzettel ist nun mal ein Medium, was einmal die Woche verteilt wurde. Und du kennst die selbst die Sparte, die da drin war, wie viele Blätter das immer waren und was da für eine Energie drinsteckt, was da für ein Rohstoff drinsteckt. Und das
Jo.
gibt es Ganz nicht mehr. Und da muss ich echt, kann ich also die Reben nur loben, auch in der Zeit, wo ich immer mit in der Führung drin war, dass die Reben wirklich nachhaltig erladen ist. Ne? Wir haben für mehrere Millionen gibt die Rebe momentan für die Moore Geld aus, damit die Moore nicht trockengelegt werden, weil die Moore dafür verantwortlich sind, dass der Klimawandel, wenn man weiter in die Moore trockenlegt, dass der Klimawandel weiter vorantreibt. All diese Themen und wir haben ein Riesenspektrum. Ich kann das immer nur sagen, viele reden von Nachhaltigkeit, aber wir tun es wirklich.
Ja, sehr schön. Schön, wie auch mit welch großer Leidenschaft, wenn man sieht, wie deine Augen funkeln, ja, wenn du
Ja,
über diese
ja,
Themen
ja,
redest. Ja,
ja.
finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also du bist wirklich mit voller Leidenschaft und Identifikation bist du Rewe. Also das hört man wirklich in jedem Ton, den du sagst. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Spitze loswerden, aber du
Ja.
schluckst mir ja jetzt dann doch fast wieder
Okay.
runter. Aber wir waren ja gerade an kritischen Themen und ich weiß, dass viele, die mir zuhören, ja, die warten darauf, dass ich das sage, weil sonst würden sie sagen, Andreas, du musstest es bringen, ja. Also eine Marketingausgabe für der Rewe würde ich auf jeden Fall sehr kritisch reflektieren. Ja, das ist bei der Ausstattung oder der Werbeunterstützung eures Fußballvereins in der Bundesliga. Also das Budget wäre sicherlich sinnvoller ausgegeben,
Welche
aber
Bundesliga, Andreas, meinst du jetzt genau? Also wir haben ja mehrere Sportvereine, die unterstützt werden.
ja, dieser Fußballverein aus Köln,
Ach
also
so, der.
meine Raute im Herzen, ja, hat da natürlich auf jeden Fall ganz große Probleme damit. Und ich habe mir wirklich mal überlegt, ob ich nicht mehr zu Rewe einkaufen gehe, deswegen. Aber nein, auch das hat es nicht geschafft, mich davon abzuhalten. Also ich gehe trotzdem noch zu
Das ist
Rewe.
gut, das ist gut. Aber ich kann dir nur eins sagen. Ich meine, ich habe ja, wir machen es ja auch weiterhin noch, ich habe ja die Eintracht sehr stark unterstützt hier in Frankfurt. Ne? Und
Das ist okay.
das mache ich seit 2009 und muss echt sagen, das ist halt auch ein Unternehmen, das gut zu Rewe passt. Ne? Die
Ja.
sind ähnlich aufgestellt und es ist familiär und das passt.
Bei aller Kritik, die ich da äußere, es ist zumindest für einen Traditionsverein. Also
Das
von
genau.
daher ist es in
Genau,
Ordnung.
genau.
Also wenn da irgendwas in Richtung Leipzig oder so laufen würde, hätte ich noch andere kritische Fragen, die ich jetzt stelle. Aber gut.
Okay.
Nein, lass uns tatsächlich mal zum Thema Führung auch kommen und Kultur. Das waren ja auch die Themen, über die wir bei dem Roundtable da auch in Frankfurt gesprochen haben. Und auch da natürlich jetzt, man muss wieder reflektieren, auch ihr braucht natürlich ja jede Menge neue Mitarbeiter. Ihr habt auch die gleichen Themen, die alle anderen Branchen auch haben. Und von daher, lass uns da mal ein bisschen reinschauen auch. Ja, du weißt nun ja auch, was Malik ja nun auch lehrt und das EFKM-Modell ist uns beiden sehr bewusst. Ja, wie weit kann man solche Dinge bei der Rewe wiederfinden? Also inwieweit wird da Führung mit Kultur gelebt? Ja, inwieweit werden die Mitarbeiter integriert? Ja, also in so einem großen Unternehmen mit so vielen Köpfen und Menschen, wie läuft das da?
Nein, man kann schon sagen, dass die Rewe natürlich genauso dort unterwegs ist wie in anderen Themen auch, dass wir im Prinzip wirklich die Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, bei allen Dingen, die verändert werden, bei neuen Projekten, sind immer Mitarbeiter aus allen Sparten mit in den Projekten drinne, um alle mitzunehmen. Um dann letzten Endes wirklich auch die Dinge zu berücksichtigen. Am Schreibtisch kann man immer viel kreieren, was gut aussieht und toll im Hochglanz dann erscheint. Aber es muss praktikabel und umsetzbar sein. Und da hat die Rewe sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Deswegen haben wir die Möglichkeit, halt auch wirklich bei den verschiedenen Themen mitzureden. Bevor wir Projekte in die Umsetzung gehen, prüfen wir die, überprüfen die. Wir haben mit den Mitarbeitern werden KNP-Gespräche geführt, einmal im Jahr, wo der Mitarbeiter dann zum Gespräch gebeten wird, wo er letzten Endes auch sich selbst darstellen kann. Das wird alles ins System mit eingegeben. Also für die Mitarbeiter ist unheimlich viel gemacht und ich kann nur sagen, es gibt wenige Unternehmen wie die Rewe, die so viele soziale Leistungen auch ausgibt, da denke ich nur an Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, 13. Monatsgehalt im Prinzip. Wir sind nach wie vor tarifgebunden. Wir sind also Dinge, die wir also unternehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Bahnticket, was normalerweise, ich glaube, 49 Euro kostet, wird bei uns vergünstigt angeboten für, nachdem alle Abzüge ab sind von der Deutschen Bahn und von der Rewe, ich glaube, für 37 oder 33 Euro. Also auch deutlich besser. Wir versuchen immer wieder den Mitarbeitern auch Dinge zu geben, wo sie sagen, ah ja, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ob ich jetzt zu dem Arbeitgeber gehe oder zu dem, dass die Rewe doch derjenige ist, der da eher punktet. Und das ist es, glaube ich, was es ausmacht. Und was in der Führung natürlich wichtig ist, der Umgang mit den Menschen. Man muss wirklich zu seinem Wort stehen, man muss fair sein, man muss auch mal ein offenes Ohr haben. Ja, und man muss auch mal Kritik über sich ergehen lassen, wenn man vielleicht nicht so im Recht ist. Und man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Und das ist das, was ich immer gesehen habe. Ich habe immer die Mitarbeiter als Menschen gesehen in erster Linie und habe immer versucht, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Ich habe mir auch immer die Personen angeschaut und habe gesagt, was könnten sie gut leisten? Und es kann nicht jeder alles gut, aber der eine kann halt vielleicht gut kassieren und der andere kann vielleicht gut Marktchef werden oder Marktchefin werden. Und das muss man ausarbeiten. Dann muss man die Leute motivieren. Ich habe viele Menschen in meiner Berufskarriere jetzt auch kennenlernen dürfen, die ich einfach eingestellt habe, die nie aus dem Handel kamen. Aber ich gesagt habe, der Mensch passt auf der einen Seite vom Charakter, ist ein Typ, der will, der bringt die Leistungen mit. Und das, was er nicht kann, das kriegt er beigebracht, das lernt er. Ne? Die haben mich dann immer angeguckt, ja, wie, ich soll da hier das Projektteam jetzt leiten oder das machen. Ich habe gesagt, mach mal langsam, wir gucken uns das in Ruhe an und Fehler dürfen gemacht werden, möglichst die gleichen nicht immer wieder, aber wir werden auch Fehler zulassen. Und dann kommst du da rein, da wirst du sehen. Und ich habe immer Erfolg damit gehabt, dass die Leute dann wirklich einen super tollen Job gemacht haben. Und ich habe halt immer gerne um mich Personen gehabt, die für mich dann einen guten Job gemacht haben. Dann hatte ich es ein bisschen leichter gehabt. Und wenn man ein bisschen herauskristallisiert, an welcher Stelle ein Mitarbeiter wertvoll sein kann, dann schafft man das. Und man muss halt immer den Kontakt auch zur Basis halten. Das habe ich bis zum letzten Tag getan, wo ich gesagt habe, ich bin immer zur Kassiererin hingegangen, die ich kannte, und habe mal gefragt, na, wie läuft's denn so? Was ist denn die Message? Was wird denn gerade momentan umgesetzt? Wo sind wir denn dran? Ne? Und daran erkennst du dann auch schon mal sehr deutlich, ob deine Botschaften getragen werden. Denn du hast ja damit eine Message ans Management weitergegeben. Und wie weit ist das dann letzten Endes auch unten, kommt es unten an? Und wenn es dann die beste Frische ist oder die beste Obst- und Gemüseabteilung oder die beste Serviceabteilung und du kommst dann hin und spürst, dass da jemand wirklich hinter der Theke bemüht ist mit Beratung und allem drum und dran. Und dann merkt man auch, dass die Botschaften ankommen. Und das ist ganz wichtig. Ne? Und immer, wie gesagt, den Menschen im Blick behalten.
Jürgen, du kennst ja nun meine Themen auch, die ich da in Frankfurt auch vorgestellt habe und deswegen auch gerne mal auch ein paar kritische Worte dazu und dein Feedback natürlich auch. Ich meine, wir haben ja nun auch Unternehmen mit vielen Standorten auch, ja. Und was uns natürlich immer sehr wichtig ist, dass wir sagen, gibt es quasi über die Standorte, unabhängig von der Führungskraft, ja, die da ist, ja, oder auch wenn eine Führungskraft wechselt, ja, ein Marktleiter ja bei dir in dem Falle, können sich die Mitarbeiter darauf verlassen, dass die Dinge auch weiter wieder so gemacht werden. Also gibt es eine Qualität, ja, in der Führung, also gibt es die klar definierten Führungsinstrumente, ja, wo unabhängig davon, ob jemand das aufgrund seiner persönlichen Skills natürlich vielleicht besser kann als ein anderer. Ja, aber trotz alledem, dass man sieht, es ist ein System, in dem gespielt wird und das ist jetzt das Rewe-System, was die Mitarbeiter da erleben auch, unabhängig davon, wer ihre Führungskraft ist, unabhängig davon, wer der Marktleiter ist in dem Falle. Wie weit habt ihr diese Dinge bei Rewe berücksichtigt oder inwieweit könnt ihr die überhaupt in so einer Größe berücksichtigen, dass es da wirklich Leitplanken gibt?
Na gut, es gibt auf der einen Seite gibt es mal Stellenbeschreibungen für jeden Mitarbeiter, damit er weiß, was eigentlich seine Aufgaben ist. Auf der anderen Seite gibt es ganz klare Leitbilder, die mit den Mitarbeitern erarbeitet worden sind, die sich jeder auferlegt hat, die mit Menschen, mit Themen umzugehen ist. Und an diesen Spielregeln wird auch jeder gemessen. Das heißt, wenn es dann zu Themen kommt, dass auch mal eine Beschwerde aufkommt, dann werden die Leute natürlich über die verschiedenen Abteilungen, ob das Recruiting oder Personal ist, dann auch zum Gespräch mal bestellt. Also es gibt, wie du ja schon sagtest, der eine kann es ein bisschen besser, der andere kann es vielleicht ein bisschen nicht so gut. Und dann muss man gucken, wo man die unterstützt. Wir haben natürlich auch Seminarreihen, wo wir jede Menge innerbetriebliche Maßnahmen anbieten, wo wir sagen, wenn jemand ein AC gemacht hat, ein Assessment Center gemacht hat, was für Unterstützung braucht er denn noch? Ne? An vielen Dingen ist er vielleicht sehr gut und da braucht er noch eine Nuance, wo er ein bisschen besser werden könnte. Und da bieten wir natürlich auch fachgerecht diese Seminare dann an, wo wir sagen, Personalführung, reden vor der Mannschaft, präsentieren, diese Dinge, dass er ein bisschen mehr Sicherheit auch kriegt. Weil das ist so gerade für die jungen Menschen, die in die Verantwortung kommen. Und du darfst ja nicht vergessen, wenn du heute so einen Supermarkt hast, hast du nicht selten 50, 60 Mitarbeiter und die Kassiererin ist mal 55, 56 und der Marktchef vielleicht 22, ne? Also allein da klafft ja schon diese Welt und dann muss man auch die Traute haben, dann zu der etwas älteren Kassiererin hinzugehen, wenn ein Fehlverhalten vorliegt, auch das Kreditgespräch zu führen, ne? Also das merken wir schon und da muss dann auch innerbetrieblich geholfen werden, um die Leute wirklich da gut vorzubereiten, ne? Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht am Anfang das zu tun, ne? Wirklich, bevor die Leute dann in die Verantwortung gehen, wirklich mal ein DC, Diplom-Center zu machen, dass man checkt, ob in irgendeiner Form da eine Unterstützung sein könnte, um die Leute auch ein bisschen selbstsicherer zu machen. Ne? Also wenn die dann merken, okay, ich kriege da Unterstützung, dann haben sie auch die Traute, daran zu gehen.
Wir schauen uns ja immer gerne in Betriebsstätten oder in Abteilungen, auch im Vergleich dann, wie gesagt, wenn wir in Filialbetrieben sind, Filialstrukturen sind, solche Dinge an, wie zum Beispiel eine Krankentagequote in der Filiale oder in dem Unternehmen oder eine Bindungsquote, eine Fluktuationsquote der Mitarbeiter, wie lange bleiben die Mitarbeiter da und so weiter. Macht ihr das auch? Also schaut ihr auf solche Zahlen? Also sind diese Soft Skill Indicators, wie ich sie ja immer nenne, sind die für euch wichtig oder ist es so, wenn der Laden den entsprechenden Umsatz macht und die Rendite passt, dann ist alles in Ordnung.
Das hat nichts zu sagen. Also selbst wenn die Rendite passt, wird trotzdem auf die Krankheitsquote geguckt. Wir haben Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen. Alle Werte werden da in so einem Cockpit zusammengefasst, wo man dann draufschauen kann. Und dann sieht man relativ auf einem Deckblatt schon relativ stark, wo der Markt ist. Also deswegen, wenn ein Markt gut performt, hat aber eine schlechte Kundenbewertung, ja, dann könnte der noch viel besser performen, wenn er nämlich an der einen oder anderen Stelle sich noch ein bisschen mehr Mühe geben würde.
Ja.
Aber diese Dinge, das kann ich dir sagen, also da ist der Supermarkt, der heutige Supermarkt auf einer technischen Version unterwegs, das kann man sich kaum noch vorstellen. Also da passiert so viel im Rückraum und die Technik entwickelt sich da immer weiter. Wenn du heute allein die Disposition nimmst, weißt du, früher war da jemand beschäftigt, stundenlang Bestellungen auszufüllen. Heute wird das alles automatisiert gemacht. Ne? Der Marktchef bestellt fast kaum noch was, vielleicht die Frischartikel, aber Trockensortiment überhaupt nichts mehr. Das wird alles über eine Z-Dispo wird das ausgeliefert. Der macht den LKW auf, der weiß noch nicht mal, was da drauf ist im Prinzip. Aber es ist meistens oder oft so, das passt dann alles ins Regal oder ist auch abverkaufsgerecht. Ne? Also wir haben so viele technische Unterstützung mittlerweile dort drin im Supermarkt, das auch weiterhilft, dann den Marktchef ein bisschen an der einen oder anderen Stelle zu entlasten, um sich dann wiederum verstärkt um Führung und Mitarbeiter zu kümmern und dann eher so Dinge auch strategisch auszuarbeiten.
Wie sind die Zahlen oder beziehungsweise die Erkenntnisse des Lebensmittelhandels in Bezug auf die Mitarbeiterzahlen? Ich habe jetzt gerade in der Hotellerie und Gastronomie, in der wir ja auch einige Klienten begleiten seit vielen Jahren, habe ich jetzt die neuesten Zahlen der DEHOGA gehört. Und wir haben ja hier einen Mitarbeiterschwund, ja, der exorbitant ist, ja. Das heißt, also im zweistelligen Prozentbereich weniger Mitarbeiter in der Branche. Also man will nicht mehr in die Branche gehen, ja, aufgrund von verschiedensten Dingen, Bezahlung, Arbeitszeiten und so weiter. Wie sieht es im Lebensmittelhandel aus und wie sieht es bei der Rewe aus?
Ja gut, im Lebensmittelhandel ist das ähnlich, ich will jetzt nicht sagen so schlimm wie in der Gastronomie. Die Gastronomie war ja schon immer so ein bisschen wie der Branchenzweig, der immer ziemlich weit hinhang, weil natürlich auch die Arbeitszeiten und all das, haben viele Köche, die zum Beispiel bei uns in die Metzgerei einsteigen, weil sie ganz andere Arbeitszeiten haben. Ne? Und deswegen war die Gastronomie eigentlich schon immer die ganz hinten hang, aber der Lebensmittelhandel nicht viel weiter weg davon. Und wir reden heute gar nicht davon, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Wir haben einen Händemangel. Wir kriegen einfach die Kräfte nicht, die wir benötigen. Also die Menschen, die wir benötigen, sind einfach stehen gar nicht zur Verfügung. Wenn ich allein die Fraport, stärkste Arbeitgeber neben der Rewe hier in Frankfurt, der hat, ich glaube, 4.000 Stellen ausgeschrieben momentan, wo er Leute sucht, die er nicht findet. Also, und da sind ja dann noch Arbeitszeitmodelle, was weiß ich, 4 Tage Woche. Da denken wir übrigens auch nach, ne, unseren Mitarbeitern eine 4 Tage Woche anzubieten. Also diese ganzen Feeds, die Attraktivität etwas erhöhen, dass die Leute dann wirklich sagen, wir gehen zu Rewe, ah, Bezahlung stimmt, Arbeitszeit stimmt. Also weil ich halt auch mal 4 Tage und habe dann frei und also da werden alle Wege wirklich gegangen, um da dem entgegenzuwirken. Aber in der Tat, es sind zu wenig Hände da.
Wird der Anteil der Rewe-Märkte in den nächsten Jahren größer werden, wo keine Mitarbeiter mehr da sind, also wo es dann wirklich die komplett automatisierten Märkte gibt?
Naja gut, die wird es geben. In der Form gibt es ja heute schon die Nahkaufbox, wo du wirklich einkaufen gehen kannst. Es gibt dann die Möglichkeit, wo du auch dich registrieren lassen kannst, wo über Kamerasysteme halt gecheckt wird, was du dann letzten Endes einkaufst, wo du auch gar nichts mehr an der Kasse machst und kriegst das dann einfach abgebucht. Aber das ist ein Teil des Weges. Ne? Wir haben den Online-Handel, wir haben den Lieferservice, der auch ein Weg ist. Ne? Aber es wird viele Kunden geben, gerade im Supermarkt, also im Lebensmittelsupermarkt, die sagen werden, viele Dinge kann ich bestellen, weil sie einfach vergleichbar sind. Ob das jetzt eine Milch ist oder ob das ein Wasser ist, das ist immer das Gleiche. Das kann ich mir auch liefern lassen. Ne? Aber wenn ich jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel leidenschaftlicher Koch noch, wenn ich jetzt ein Steak haben will, wenn ich jetzt meine Zutaten haben will, dann gehe ich doch lieber selbst in den Supermarkt und kaufe das selbst ein, weil ich es sehen will. Ne? Deswegen wird das da eher sich so abspielen, dass da der Handel nie ganz vollautomatisiert sein werden wird. Ne? Was bestimmt vielleicht passiert, Servicetheken am Abend werden die bis Ende, also es ist ja heute teilweise schon so, dass die Märkte dann irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit die Servicetheke auch zu haben, weil aber alles in SB angeboten werden kann. Wo das machbar ist, solche Wege kann man durchaus gehen. Aber das Wachstum an Geschäften jetzt an sich, dass wir noch viel, viel mehr Standorte hier in Deutschland bekommen, das glaube ich, ist eher auch ausgereizt. Also für mich hier in der Region, ich wüsste jetzt keine Ortschaft, wo ich nicht irgendwann mal einen Rewe-Markt hingenagelt habe. Das ist ziemlich komplett durch.
Wie sieht der Lebensmittelhandel in 5 oder in 10 Jahren aus? Also wo entwickelt sich's hin? Wie siehst du es?
Naja gut, ich denke schon, dass dieses Thema online noch stärker werden wird. Wir haben ja nicht umsonst auch unseren Online-Handel stärker ausgebaut, auch mit unserem Lager in Köln, wo wir liefern. Wir haben hier in Frankfurt ein Auslieferungslager. Die letzte Meile ist das Thema, was wir klären müssen. Ne? Es gibt jetzt verschiedene Anbieter, die schon mit Drohnen arbeiten. Ne? Habe ich jetzt am nächsten Freitag auch einen Termin, wo ich mich in Darmstadt mit jemandem treffe, der da sowas macht. Das sind so Wege, die neu beschritten werden. Ne? Aber ich glaube, dass der Handel nach wie vor immer seinen Bestand haben wird. Ne? Also das, was man bestellen kann ohne Schwierigkeit im Trockensortiment oder so, das kann stärker werden. Aber das ganze Thema frische Segment, glaube ich schon, dass es nach wie vor Bestand haben wird.
Wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen für Rewe für die nächsten Jahre jetzt? Was sind die größten Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst?
Naja, wir haben es ja eben schon mal gesagt, dass einmal ist das Thema mit den Mitarbeitern, dass man genug Hände hat, die dann letzten Endes die Arbeit auch verrichten können. Ja, und man muss die Leute immer wieder motivieren können. Das ist wichtig, dass unsere Führungsmannschaft immer gut gelaunt und guter Dinge auf die Mitarbeiter zugeht und sie motiviert. Ne? Also ein freundliches Wort am Morgen, ein nettes Lächeln, einen guten Tag, mal die Hand geben, das kann schon viel ausmachen. Ne? Und wenn die Leute auch wissen, wenn sie mal ein Thema haben, dass sie zum Chef gehen können, nämlich wenn sie ein Problem haben, dass der Chef auch mal zuhört und sagt, hier, pass auf, ich sehe, du bist jetzt hier unter Wasser, sieh mal zu, dass du die Woche dann mal frei machst und löst dein Problem und danach kommst du wieder und dann gucken wir, wie wir das andere hinkriegen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da auf die Mitarbeiter eingeht. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, glaube ich, weil ja, die Menschen werden immer weiter ihren Job machen und sind ja auch motiviert, aber immer wie das Umfeld halt auch ist. Ne? Und wenn das Umfeld nicht passt, dann geht man ja auch nicht so gerne arbeiten. Also ich glaube, die Motivation, die Führung da ist eine ganz wichtige.
Das sehe ich ganz genauso, bin ich natürlich völlig d'accord. Ich könnte ja jetzt fragen, ist es cool, ja, bei Rewe zu arbeiten? Also was macht die Arbeitgebermarke aus? Also was erzählt der Auszubildende seinen Freunden in der Berufsschule, ja, wie es bei Rewe läuft, ja, und sagen dann vielleicht andere junge Menschen, oh, da wäre ich auch jetzt gerne oder möchte ich auf jeden Fall gerne hin. Also ich meine, erstmal A, natürlich in der Branche, also wenn ich überhaupt in die Branche rein will, gehe ich zu Rewe oder gehe ich halt zu einem der anderen Mitspieler im Markt, ja, also was spricht für Rewe und will ich halt grundsätzlich überhaupt in die Branche, ja, und ich habe ja viele große Bauunternehmen, die ich berate und da stehen wir im Moment auch vor großen Herausforderungen, ja. Und so ist muss, das kann ich ja über alle Branchen durchgehen. Also wo wollen heute junge Leute quasi erden und ankern und ihre Jahre verbringen auch?
Ja, ich denke, was wichtig ist, man muss über die Ausbildung gehen. Ne? Also wir haben ja jedes Jahr in 3 Ausbildungsjahren um die 600 Azubis allein hier in unserer Region gehabt, die bei Beginn ihrer Ausbildung bei Qualifikationen einen Übernahmevertrag angeboten kriegen. Das heißt, die kriegen am ersten Tag gesagt, wenn die Qualifikation stimmt, können sie am dritten Jahr, wenn sie ausgelernt haben, einen Vollzeitjob haben bei uns. Diese Garantie geben wir denen. Und damit ist natürlich für die schon mal eine relativ große Sicherheit, denn wenn die sich richtig bemühen, dass sie danach auch einen richtigen Job haben, wo sie sagen, sie kommen dann auch unter. Man muss natürlich den jungen Menschen auch irgendwie irgendwas bieten, warum letzten Endes so ein Rewe so ein geiler Laden ist. Ne? Einmal sind es halt diese innerbetrieblichen Themen. Wir haben Auszubildende treffen, wo die sich auch untereinander mal treffen, so eine verschiedene Veranstaltungen machen. Und wir haben natürlich auch immer mal ein paar Projekte. Das war ja bei uns jetzt auch hier mit unserem Supermarktzug, den wir geplant haben, wo wir einen Supermarkt in den Zug reingebaut haben. Und die Azubis haben diesen Zug dann über 6 Wochen lang betreut und aus dem Zug verkauft. Aus allen, also überall in den Städten, wo wir waren, waren die Azubis aus den Städten dann auch drin, haben in dem Ding verkauft.
Ja,
Und da
cool.
kann ich dir nur sagen, ich war in 6 Bahnhöfen gewesen und habe die Azubis am Freitag und am Samstag dort besucht. Und die waren mit so einer Motivation dabei, ja. Die haben draußen die Folder verteilt und haben Hinweise zum Zug gegeben, was wir da machen und warum wir die Aktion machen. Und die waren mit so einem Herzblut dabei. Und dann bin ich rein, habe gesagt, hier Leute, so kalt draußen, geht mal rein, geht mal einen Kaffee trinken. Nee, Chef, wir bleiben jetzt erstmal draußen. Wir müssen hier gucken, dass wir das erstmal ins Laufen bringen. Also mit so einer hohen Motivation und die wir dann am Schluss diese Aktion dann vorgestellt haben in Wiesbaden im Kurhaus. Im Tierchsaal, wo dann die Azubis auf die Bühne kamen und haben dann repräsentativ erzählt, was sie da erlebt haben in diesen 6 Wochen. Das ist natürlich, da wachsen die über sich hinaus. Ne? Und das ist halt das, was es auch schön macht. Und die sind dann auch mit Stolz dabei. Ne? Und dann interessieren viele Dinge wie kalt und was weiß ich, was es da gibt an dem Tag, überhaupt nicht. Die sind stolz, dann bei Rewe zu sein. Und da würde ich dir schon sagen, da sind viele, viele, viele dabei, die sagen, die Rewe sind
Ja.
geil geworden.
Ja, bin ich auch mit dir so einer Meinung. Und ich habe es ja auch, glaube ich, erzählt da an dem Abend in Frankfurt. Ja, also ich kann auch dieses Gejammere über die Generation Z oder so, das kann ich nicht mehr hören. Ja, also ich habe so viele tolle Beispiele, wo wir junge Menschen ja anzünden, begeistern, die sich egal in welcher Branche und selbst in der Baubranche. Ja, wir haben bei Jökel haben wir dieses Azubi-Haus gemacht. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Zug. Ja, und das war so eine Begeisterung und so eine Emotion. Und die sind jetzt schon, wenn ich habe jetzt auch Mitarbeitergespräche da teilweise begleitet. Ja, die sind so on fire und die wollen auch in dem Unternehmen bleiben. Die sagen jetzt schon, ich bleib bis zur Rente hier, ja. Und da wird auch der Stift nicht fallen gelassen oder die Kelle oder egal was, sondern die machen auch länger und sind dabei. Und es ist eine Sache der Kultur. Und deswegen glaubt, es ist ganz egal, in welcher Branche du unterwegs bist, du musst einfach das Richtige tun, um die Menschen zu begeistern. Ja.
Das hast du aber genau gesagt, weißt du? Man muss die Leute abholen. Das Führen ist, das geht über Empathie, Sympathie. Es geht darum, wie nehme ich die Menschen mit, letzten Endes. Ne? Wenn wir nochmal zu den Jubilaren gehen, ne? Wir haben einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo nur die Jubilare geehrt werden, in der Halle in Wetzlar. Da werden nur die geehrt, die 25 Jahre dabei sind, 40 Jahre oder 50 Jahre. Und du hast jedes Jahr um die 300 Personen, die du da ehrst. Jedes Jahr. Und das sind immer andere. Und viele von denen, die hast du auch irgendwann selbst eingestellt im Prinzip, die fallen dir dann um den Hals. Und viele, die dann 40 oder 50 Jahre, 50 haben wir meistens so zwei, drei, die da dabei sind, ne? Die haben dann wirklich in der Lehre angefangen oder aber haben noch als Aushilfe bei der gemacht. Und wenn du die fragst, sag mal, wie lange wolltest du eigentlich bleiben? Ach, ich wollte eigentlich nur ganz kurz mal gucken, wie das hier ist, und dann wollte ich eigentlich wieder weg. Da sind jetzt 50 Jahre draus geworden. Ne? Also
Wahnsinn,
allein
ja.
die Art und Weise, wie die damit umgehen. Und wenn du das dann siehst, dann machst du mit jedem Shake Hands, jeder kriegt seine Urkunde und jeder kriegt Bilder. Also du bist 300 Mal fotografiert und musst 300 Mal lachen an dem Abend. Deine Hand tut dir da auch irgendwann weh. Aber ich sag dir eins, die Leute, wenn die Fotos, die werden dann draußen umsonst vergeben, mit nennen die Leute sich mit nach Hause. Wie die nach diesen Fotos haschen, dass die ihre Fotos da bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist so simpel und so einfach. Und das ist, glaube ich, was es ausmacht, dass du da Menschen mitnimmst. Und diese Menschen, die da jetzt 25 Jahre, die arbeiten ja jetzt noch 15 Jahre, die gehen mit Motivation. Und wenn, ich kann dir nur sagen, wenn du in den Markt kommst, die fallen dir teilweise um den Hals, ja, weil du auch ehrlich bist. Weißt du, du sagst denen halt auch mal, wenn es nicht in Ordnung ist oder wenn es nicht passt oder wenn du sagst, hier, Jungs, jetzt müssen wir uns aber was einfallen lassen. Jetzt kann man nicht sagen, 5 ist gerade, jetzt ist mal vorbei. Ja? Aber das wollen die auch. Die wollen. Für die ist Mobbing, wenn man nichts sagt, ist nicht in Ordnung im Prinzip. Und deswegen, man muss das Positive wie das Negative ansprechen. Und dann kriegt man es am Schluss auch gewuppt, dass die Mitarbeiter mitgehen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung der Zukunft.
Das ist es. Lieber Jürgen, also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ein grandioses Schlusswort, ja, um es doch mal zu sagen. Und ich habe gerade, es geht mir so häufig so, aber heute ist es ja ganz extrem. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ja, ist ja unfassbar. Ich sage immer, oh, wir machen so eine gute halbe Stunde. Und ich will lieber nicht sagen, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Aber es ist super spannend, mit dir zu sprechen. Und du hast natürlich auch viel zu erzählen. Und jetzt glaube ich, wird vielen, die da mit dabei waren heute, klar, ja, was es auch heißt, in einer solchen Organisation, in einer solchen Vehemenz, ja, mit diesen Führungsprinzipien auch zu agieren. Und jetzt ist mir spätestens klar geworden, warum die Rewe in den letzten Jahren hier zumindest in Hessen und in unserer Region einen so riesen Erfolg hatte. Und ich meine, du kannst stolz sein auf das, was du geschaffen hast, ja, und jetzt, du hast es ja vorhin gesagt, ja, für dich ist es ja jetzt auch eine Umorientierung, eine Neuorientierung, und jemand wie dir, dem kann es ja nur langweilig werden, Jürgen. Was hast du denn jetzt vor? Was willst du denn die nächsten Jahre machen? Das sollten wir auf jeden Fall zum Schluss noch besprechen. Wo geht denn die Reise von Jürgen Scheider jetzt die nächsten Jahre hin, wenn du darüber reden darfst? Oder
ja,
magst?
Nein, ich darf darüber reden. Ich habe ja, ich muss ja eins sagen, du hast vorhin spaßeshalber gesagt, mit 12 angefangen zu arbeiten. Das stimmt nicht ganz. Ich werde dieses Jahr 62. Und ich habe halt irgendwann überlegt, wann gehst du auch aus dem Laden raus? Ne? Und das habe ich damals mit meinem Chef, dem Peter Marlin, so besprochen. Da haben wir gesagt, okay, wir machen einen Altersteilzeitvertrag. Und dann gehst du halt mit 62 raus aus dem Geschäft. Und dann gucken wir weiter. Ich habe aber immer gesagt, ich werde weiterarbeiten im Handel oder wie auch immer. Aber immer im Sinne der Rewe letzten Endes. Und Peter kam dann irgendwann zu mir und sagte, hier, wie sieht es denn aus? Wäre das nicht was für dich, Regionalmanager für Deutschland, dass du für alle 6 Regionen die Regionalität ein bisschen aufbereitest, Handel, Politik und auch das Thema Landwirtschaft? Kannst du dir das nicht vorstellen, für die Rewe zu machen insgesamt? Und machst dann auch mal ein paar Jahre, und da habe ich gesagt, okay, kann ich mir gut vorstellen. Und da habe ich halt nochmal einen Vertrag wieder unterschrieben, und so machen wir das letzten Endes. Und da bin ich jetzt für die Rewe halt noch unterwegs die nächsten Jahre. Und darüber hinaus bin ich hier in der Marketinggesellschaft Geprüfte Qualität aus Hessen im Vorstand, im Aufsichtsrat noch drin. Und hier geht es auch sehr stark um die Regionalität. Hier geht es mir sehr, sehr darum, ganz junge Menschen, Familien zu unterstützen, damit sie bei Vertrieb und Marketing nicht zu große Fehler machen, weil erzeugen können die alle, produzieren können die auch alle. Aber wenn es um Vertrieb und Marketing geht, da ist es manchmal noch ein bisschen dürftig. Und da sind viele junge Menschen, die 30 Jahre, sind ein kleines Kind, wollen Geld investieren in eine Metzgerei mit Schlachtung und allem drum, wollen Millionen in die Hand geben. Und die berate ich dann halt auch ein bisschen mit hier aus der Marketinggesellschaft heraus, gebe denen ein paar Tipps, wo sie keine Fehler machen sollten, weil das viel Geld kostet sonst am Schluss. Und das macht mir viel Freude. Ich fahre viel auf die Höfe, ich gucke mir das an, ich bin viel im Detail unterwegs und genieße das auch, um mal nicht so im Zahlendruck zu sein. Ja, und darüber hinaus habe ich jetzt noch einen Job beim Ansatzverband. Da bin ich im engeren Präsidium drin mit dem Jochen Rutz zusammen. Und ja, da gestalten wir halt auch momentan gerade zum 8.10. jetzt die Wahl, haben wir viele Politiker zu Gast, wo wir unsere Themen platzieren aus dem Einzelhandelsverband heraus. Also so, dass mir eigentlich nicht wirklich langweilig ist, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich stehe da auch immer für jeder Chantat breit.
Das wäre auch jetzt mein Feedback gewesen, wenn ich mir bei einem sicher bin, dass es dir nicht langweilig wird. Lieber Jürgen, ich sage nochmal danke an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, und freue mich auf unsere vielen Begegnungen, die wir hoffentlich ja bald wieder haben werden auch. Und du bist immer herzlich willkommen, ja, bei uns. Und ja, wir haben auch ein paar spannende Veranstaltungen vor der Brust, ja. Im Oktober ist es soweit, am 19. und 20. Oktober. Jürgen, du bist auch herzlich eingeladen. Ja, haben wir unseren Jahreskongress, ja, in Frankenberg, wo viele, viele spannende Persönlichkeiten zusammenkommen, Unternehmer, die erfolgreich sind, aus den verschiedensten Branchen, Führungskräfte, unsere ERFA-Kreise und ERFA-Runden, da an diesen Tagen auch zum Thema Leitbild und Kultur, unsere Best-Practice-Beispiele, spannende Speaker auch. Und also deswegen kommen Sie nach Frankenberg alle am 20. Oktober in der schönen Walke-Mühle, in lichtdurchfluteten Räumen, wollen wir uns da wieder 2 Tage austauschen auf, glaube ich, einem absolut hohen Niveau. Und ja, die Roundtables gehen wieder los, ja, sind jetzt auch wieder natürlich bundesweit regelmäßig, ja, in Frankfurt, aber auch in anderen Regionen. Und wenn Sie spannende Personen kennenlernen wollen wie Jürgen Scheider, dann sind Sie auch da. Herzlich willkommen. Ja, das war's wieder mal für heute, und ich sage allen, ja, nochmal viel Erfolg und viel Freude an dem, was sie sich vorgenommen haben, ja, für dieses Jahr noch und auch für die nächsten. Und man sieht es doch immer wieder, das Mindset, ja, entscheidet, ja, auch in der Zeit der Transformation darüber, wo ich mein Umfeld wie hin entwickle. Und es sind, glaube ich, die Dinge, die immer klarer werden, auf was es ankommt in den nächsten Jahren, um die Menschen mitzunehmen, um Erfolg zu verursachen. Und in diesem Sinne, ich sage bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.